Wir brauchen mehr Solidarität gegenüber den Menschen in Palästina. Und wir müssen das auch artikulieren.
Generell ist es schon so, dass gerade es eine extreme Spaltung auch wieder gibt zwischen feministischen Bewegungen, zwischen dem globalen Norden und globalen Süden, weil gesagt wird, wieso sagt ihr nichts? Wieso schweigt ihr zu Palästina?
Wir könnten hier stundenlang darüber reden, aus welchen Gründen Geldgeber ihre Mittel zurückziehen. Aber die Realität ist, dass sie es tun.
Wenn wir für die Menschenrechte eintreten, heißt das nicht, dass wir uns auf eine Seite stellen. Wenn wir für Zivilisten eintreten, Frauen, die zur Zielscheibe werden, weil sie mitten im Krieg sind.
Willkommen zur Folge 3 unserer vierteiligen Reihe von Our Voices, Our Choices über Feminismus und Krieg. Diese Folge hat den Titel Solidarisch sein trotz Krieg. In dieser Reihe wird es nicht nur, aber auch um die Gewalteskalation im Nahen Osten und den Krieg im Gazastreifen gehen. Diesmal geht es um transnationale feministische Solidarität. Ich bin Franziska Walser, die Autorin dieser Folge.
Our Voices, Our Choices. Der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Wir werden unter anderem darüber sprechen, wie transnationale feministische Solidaritäten unter Druck geraten. Unter Druck sind sie bereits seit einiger Zeit durch die wachsende Anti-Gender-Bewegung, die mittlerweile auch in einigen Parlamenten sitzt und feministische Arbeit und queere Rechte immer weiter einschränkt. In den vergangenen Monaten ist eine zusätzliche Belastung für transnationale feministische Solidaritäten dazugekommen. Es gibt unterschiedliche, zum Teil unvereinbare Positionen zum aktuellen Krieg im Gazastreifen. Und es gibt Konflikte um Fördergelder, die für feministische Arbeit vor Ort unverzichtbar sind. Es gibt bereits Fälle, die darauf hinweisen, dass einigen wichtigen feministischen AkteurInnen, die sich öffentlich kritisch äußern, die Förderung entzogen wurde. Sei es, weil die Ziele der Organisation den erstarkenden rechten Kräften nicht gefallen oder weil, wie in Deutschland, Organisationen im Zusammenhang mit Äußerungen zu Nahost auf außenpolitische Unbedenklichkeit hin geprüft werden. Die Realitäten, Analysen und Forderungen der Menschen, die akut von der Gewalteskalation in Israel, Palästina und der Region betroffen sind oder professionell zu ihr arbeiten, rücken dabei in den Hintergrund. Ebenso wie die Lösungen, die wir so dringend brauchen. Sachlich und differenziert über den Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und den darauf folgenden Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen zu sprechen, ist angesichts der extrem polarisierten Debatte und öffentlichen Anfeindungen von JournalistInnen, AktivistInnen und Organisationen wichtiger denn je. Auch wenn das nicht immer leicht fällt. Auch für diese Folge war es nicht leicht, InterviewpartnerInnen zu finden, die bereit sind, offen zu sprechen. Aber ein feministischer Blick auf Krieg und Frieden schaut auch dahin, wo es kompliziert, emotional und kontrovers wird. Wir sind uns bewusst, dass die Auswahl oder der Inhalt einzelner Aussagen in dieser Folge persönliche oder politische Sichtweisen verletzen können. Auch in dieser Folge fehlen Perspektiven. Und sie kann nur eines von vielen Elementen sein, die dazu beitragen, eine ehrliche und mutige Debatte über Möglichkeiten und Grenzen feministischer Solidarität und Allianzen im Krieg zu führen. Es sind Ausschnitte eines komplexen Bildes zu einem konkreten Zeitpunkt. In diesem Fall September und Oktober 2024. Nur wenn wir, wie in dieser Folge, kontroverse Positionen hörbar machen, können wir effektiv an Dialog und Verständnis mitwirken. Das Leid einer einzelnen Person in diesem Krieg relativiert nicht das Leid einer anderen Person, die ebenfalls von diesem Krieg betroffen ist. Deswegen bin ich meinen beiden InterviewpartnerInnen sehr dankbar für den offenen Austausch. Ihr habt sie schon ganz am Anfang gehört. Erix Cortez und Xenia Kellner. Erix kommt aus Kolumbien und arbeitet beim Urgent Action Fund Latin America and the Caribbean als Institutional Learning and Philanthropic Advocacy Coordinator. Was das ist, das muss ich mir erstmal erklären lassen.
I work mainly with donors.
Ich arbeite mit GeldgeberInnen. Das sind Privatpersonen, aber auch Institutionen oder Fonds. Wir bringen diese Menschen zusammen mit Organisationen und Bewegungen vor Ort, die finanzielle Unterstützung benötigen. Es geht um konkrete Bedürfnisse, aber auch darum, Erfolge zu kommunizieren. Denn die Arbeit dieser AktivistInnen verändert die Welt.
Der Urgent Action Fund wurde vor 25 Jahren gegründet. Inzwischen gibt es 4 voneinander unabhängige Fonds, je einen für die Regionen Lateinamerika und Karibik, Asien und Pazifik und Afrika und den Urgent Action Fund for Feminist Activism. Das Prinzip des Urgent Action Fund ist es, unbürokratisch zu helfen und damit Bewegungen zu unterstützen, die keine Kapazitäten haben, um zum Beispiel Förderanträge zu schreiben. Und das Wort urgent sagt es ja schon, es geht hier um schnelle Hilfe in dringenden Fällen, wie zum Beispiel einem Krieg. Der Urgent Action Fund for Feminist Activism unterstützt zum Beispiel feministische AktivistInnen in der Ukraine. Und er hat seit Oktober 2023 knapp $300.000 an 50 EmpfängerInnen in Palästina verteilt. Mit Fokus auf Initiativen, die von Frauen, trans- und nicht-binären AktivistInnen geleitet werden und die versuchen, Lücken in der humanitären Hilfe zu schließen. Wichtig ist aber, Eriks spricht hier also nicht für den Urgent Action Fund allgemein, sondern aus der Perspektive des regionalen Fonds für Lateinamerika, der mit den Hilfen in der Ukraine und im Nahen Osten nichts zu tun hat. Trotzdem beschäftigt Eriks das Thema, zum Beispiel im Umgang mit GeldgeberInnen.
There are plenty of funders who don't want to make a clear statement.
Es gibt viele GeldgeberInnen, die Angst haben, dass ihre Spende als Statement verstanden wird. Organisationen, denen wir nahestehen, haben Förderung entzogen bekommen, weil sie sich zum Völkermord in Gaza positioniert haben. Die Spender wollen nicht, dass man sich dazu äußert. Wir haben Glück, denn die meisten unserer GeldgeberInnen haben zwar eine Haltung dazu, aber sie zwingen uns ihre Haltung nicht auf. Und unser Ansatz war immer, wir schauen, was die Menschen vor Ort brauchen. Wir sind solidarisch mit den Organisationen und Personen, die wir finanziell unterstützen.
Hear what our grantees need and we will position ourselves in solidarity with our grantees and the organizations that we fund.
Ihr habt es gehört, Eriks benutzt den Begriff Genozid bzw. Völkermord im Zusammenhang mit dem Vorgehen von Israel in Gaza. Das tun mittlerweile nicht nur AktivistInnen, sondern auch PolitikerInnen, HistorikerInnen und VölkerrechtlerInnen weltweit, auch wenn dies juristisch noch nicht geklärt ist. Völkermord ist ein Straftatbestand im Völkerrecht, der ganz genau definiert ist. Am 29. Dezember 2023 hat Südafrika einen Antrag gegen Israel beim Internationalen Gerichtshof eingereicht. In diesem wird Israel wegen des Kriegs im Gazastreifen des Genozids beschuldigt. Mittlerweile unterstützen weitere Staaten diese Klage, darunter Spanien, Nicaragua, Kolumbien, Libyen und Mexiko. Bis der IGH eine Entscheidung trifft, können Jahre vergehen. Eine Mehrheit der Richter des IGH hält den Anfangsverdacht, dass Israel in Gaza einen Völkermord begehen könnte, jedoch zumindest für plausibel. Und er hat mehrere vorläufige Anordnungen erlassen, die sich vor allem darauf beziehen, dass substanziell mehr humanitäre Hilfe den Gazastreifen erreichen muss. Ob der Begriff Genozid in der Debatte zielführend und anwendbar ist, ist umstritten, sagt Xenia Kellner von Young Feminist Europe.
Es ist noch nicht festgestellt, aber es muss ja einen Diskurs geben können darüber, wie die rechtliche Lage ist. Und der wird in Deutschland total unterbunden, weil finanzieller Druck ausgeübt wird. Ne? Also alle Leute, die darüber sprechen, die bekommen kein Funding mehr. Es sind so Worte geworden. Wenn man sie in Deutschland sagt, wird gesagt, oh, das ist antisemitisch, das zu sagen. Und da wird bewusst eine Diskursverkürzung irgendwie erstellt. Und man kann sich gar nicht mehr wissenschaftlich eigentlich mit der Situation auseinandersetzen. Und es gibt so ein Sprachverbot. Und das wird eben auch über finanzielle Mittel ausgeübt.
Der Entzug von Fördergeldern aufgrund bestimmter Äußerungen ist zwar kein direktes Sprachverbot. Aber die Skandalisierung und Stigmatisierung von Rechtsbegriffen und den Organisationen, die sie benutzen, schafft de facto ein politisches Klima, in dem Organisationen zwischen dem Wunsch, ihre Meinung zu äußern und der finanziellen Existenzsicherung abwägen müssen. Funding, also finanzielle Mittel, sei es von staatlicher Stelle, von privaten Stiftungen oder von Privatpersonen, sind maßgeblich dafür, ob eine zivilgesellschaftliche Organisation ihre Arbeit in vollem Umfang machen kann. Also, ob sie, nehmen wir mal ein Beispiel aus Folge 2 dieser Serie, eine Wochenbettstation in Gaza aufbauen kann oder Frauen im Jemen oder Sudan unterstützen kann, die nach einer Vergewaltigung im Krieg von ihren Familien verstoßen wurden. Das Geld für solche Projekte war schon immer knapp. Und es wird knapper, sagt Eriks Cortez vom Urgent Action Fund.
there has been a shift to the right in most of the governments that used to fund this type of work.
Es gab einen Rechtsruck in vielen Ländern. Regierungen, die früher Organisationen wie unsere unterstützt haben, tun das jetzt nicht mehr. Wir spüren das ganz deutlich in unserer Arbeit. Sie wollen feministische Themen nicht mehr finanzieren. Manchmal wollen sie auch keine Trans-Themen finanzieren. Es gibt einige Geldgeber, die es ablehnen, dass wir das Wort Trans in allem, was wir tun, erwähnen. Generell wird auch das Prinzip von Entwicklungsarbeit in Frage gestellt, das über Jahrzehnte gültig war und das der Hauptgrund dafür war, dass Organisationen im globalen Süden überhaupt gefördert werden. Jetzt wollen sie diese Art der Finanzierung mehr in nationalistische Bahnen lenken. Wir könnten hier stundenlang darüber reden, aus welchen Gründen GeldgeberInnen ihre Mittel zurückziehen. Aber die Realität ist, dass sie es tun. Einige feministische Organisationen verlieren viele Mittel. Und mein Eindruck ist, in den letzten 2 bis 3 Jahren ist es noch schlimmer geworden.
As of last 2 to 3 years, I think it's been worse.
Ganz ähnlich erlebt es auch Annika Flensburg von der schwedischen Frauenrechtsorganisation Kvinna till Kvinna, die vor allem in Kriegs- und Krisengebieten tätig ist. Vielleicht erinnert ihr euch an Annika. Sie war eine der Protagonistinnen in Folge 2, wo es um reproduktive Gewalt geht.
There is a democratic backslide at the same time that the anti-gender movements are increasing.
Es gibt einen großen demokratischen Rückschritt und gleichzeitig gewinnen Anti-Gender-Bewegungen an Einfluss. Rechtsextreme Bewegungen wollen Frauen auf ihre traditionelle reproduktive Rolle beschränken. Sie sollen Kinder für die Nation bekommen. Wir haben letztes Jahr einen Bericht erstellt über die Situation von Aktivistinnen, die sich für die Menschenrechte einsetzen. Und da haben wir festgestellt, dass die Bedrohungen zunehmend von ihren eigenen Regierungen ausgehen und dass ihr Handlungsspielraum immer kleiner wird. Sie brauchen also mehr Unterstützung, denn sie sind der Schlüssel für einen Wandel.
In dieser sowieso schon angespannten Situation müssen viele Organisationen einen diplomatischen Spagat hinlegen. Sich engagieren und solidarisieren, ohne sich zu positionieren. In Deutschland gehen finanzielle Mittel zum Beispiel aus dem Außen- oder Entwicklungsministerium meist nicht direkt an zivilgesellschaftliche Organisationen im Ausland, sondern an deutsche Organisationen, die Projektpartnerschaften in den jeweiligen Ländern haben. Viele dieser Organisationen beklagen, dass die Bewilligung von Projektgeldern in den letzten Jahren neben der Einhaltung der Förderrichtlinien in zunehmendem Maße von rechtlichen nicht bindenden Kriterien wie der öffentlichen Positionierung der Partnerorganisationen zum Krieg in Gaza oder der BDS-Bewegung abhängig gemacht wird. Das Auswärtige Amt überprüft alle Partnerorganisationen im Ausland auf sogenannte außenpolitische Unbedenklichkeit. Die Kriterien für diese Prüfung sind aber nicht transparent. Das verschärft die sowieso schon prekäre Fördersituation für feministische Anliegen, meint Xenia Kellner.
Was ich höre, weil ich ja viele in diesen ganzen Organisationen kenne, ist, dass es natürlich Risk-Analysen gab von allen, aber speziell in Deutschland. Also es gibt ja auch viele Organisationen, die haben einen speziellen Sitz in Deutschland, sind aber international in verschiedenen Ländern vertreten. Die müssen in Deutschland eine Risk-Analyse machen, wie sie kommunizieren können zu diesem Thema, um kein Funding gestrichen zu bekommen im Moment, weil das einfach passiert ist. Deutschland hat vielen feministischen Organisationen, die ja total wichtig sind in der antioppressiven Arbeit und gegen autoritäre Regime, Geld gestrichen und Partnerschaften gestrichen. Und das hat auch diese sekundäre Zensurauswirkung auf den Diskurs in Deutschland, weil viele von den deutschen Organisationen eben sagen, wenn wir uns dazu äußern, dann riskieren wir, dass wir unsere Projektpartner, andere Projektpartner nicht mehr finden können, weil einfach das faktisch passiert ist.
Das Gefühl, zwischen den Stühlen zu sitzen, nicht nur bei der Förderung, sondern auch im Diskurs, kennt Annika Flensburg von Kvinna till Kvinna ebenfalls. Die Organisation unterstützt unter anderem Schwangere und Mütter in Gaza.
In Sweden at least it's quite solidarity, but it is still how do we talk about it?
Ich sehe schon Solidarität in Schweden, aber gleichzeitig gibt es Unsicherheit. Wie reden wir darüber? Was sollen wir tun? Es ist heikel. Und es wirkt schnell so, als würde man sich auf die Seite einer der beiden Konfliktparteien schlagen. Aber aus meiner Sicht stellen wir uns einfach auf die Seite der Menschen, der Opfer. Wenn wir für die Menschenrechte eintreten, heißt das nicht, dass wir uns auf eine Seite stellen. Wenn wir für Zivilisten eintreten, für Frauen, die zur Zielscheibe werden, weil sie mitten im Krieg sind, aus unserer Sicht sehen wir eindeutig, dass Israel Kriegsverbrechen begeht. Es ist eine wahllose Zerstörung von ziviler Struktur, von Ackerland, von Häusern, von Krankenhäusern. Wir stellen uns gegen Gewalt. Das sollte eigentlich einfach sein. Aber das ist es nicht, weil die Lager so polarisiert sind.
Viele Organisationen thematisieren den Verlust von Förderung oder auch nur die Angst davor, Förderung zu verlieren, nicht öffentlich. Die ägyptische NGO CELA, Center for Egyptian Women's Legal Assistance, die sich gegen Menschenhandel und Gewalt gegen Frauen einsetzt, hat es aber getan.
Und Ägypten, da ist es sowieso ganz schwer, zivilgesellschaftliche Organisationen zu fördern, weil ganz viel Geld aus dem Ausland die meisten Organisationen gar nicht bekommen können, weil es dann als Einflussnahme aus dem Ausland gilt. Und die haben für ein Projekt Geld von Deutschland bekommen, von der deutschen Botschaft in Ägypten. Und weil sie dann eine Petition mit unterschrieben haben, wo eben auch darüber gesprochen wurde, über illegale Okkupation von Israel in Palästina. Ich weiß nicht mal, ob die über Apartheid gesprochen haben oder über Genozid, aber ich weiß, dass das auf jeden Fall zwei der Schlagwörter waren, die da genannt wurden. Und die wurden haben zum Beispiel ihre Projektgelder verloren mit der Begründung, dass sie diese Petition unterschrieben haben und das nicht einhergeht mit den Standards, wie Deutschland fundet.
Noch ein bisschen Hintergrund zu diesem Fall, der auch ein Nachspiel hatte. Die ägyptische NGO CELA hatte im Herbst 2023 ein Statement von rund 250 zivilgesellschaftlichen Organisationen mit unterzeichnet, in dem zu einer Waffenruhe aufgerufen wird und auch Boykott und Sanktionen gegen Israel gefordert werden. Diese Forderungen überschneiden sich mit der BDS-Bewegung. BDS steht für Boycott, Divestment, Sanctions. Diese inhaltliche Überschneidung war die Begründung dafür, dass das Auswärtige Amt im November 2023 CELA die Förderung für das Menschenhandelsprojekt entzogen hat. Im Anschluss gab es einen offenen Brief von anderen NGOs, die sich mit der ägyptischen Organisation solidarisiert haben und scharfe Kritik an der deutschen Außenpolitik üben. Diese labele sich als feministisch, handle dann aber entgegen dieser Prinzipien. Diese Solidarisierung hat unter anderem dazu geführt, dass die renommierte Egyptian Initiative for Personal Rights ihre Zusammenarbeit mit der deutschen Regierung ausgesetzt hat. Das Defunding von CELA hat für besonders viel Aufsehen gesorgt. Es ist aber kein Einzelfall. Diese Entwicklung stößt bei zivilgesellschaftlichen Organisationen weltweit auf Unverständnis und erzeugt Enttäuschung. Und solche Positionierung der Funder verstärken die bereits existierende Spaltung innerhalb der weltweiten feministischen Bewegung, sagt Xenia Kellner.
Generell ist es schon so, dass gerade es eine extreme Spaltung auch wieder gibt zwischen feministischen Bewegungen, zwischen dem globalen Norden und globalen Süden, weil gesagt wird, wieso sagt ihr nichts? Wieso schweigt ihr zu Palästina? Wieso schweigt ihr zu Gaza? Wieso schweigt ihr zum Libanon? Wieso schweigt ihr dazu, dass Menschenrechte nicht eingehalten werden, dass Kriegsverbrechen begangen werden? Wo ist die Solidarität? Ihr müsst jetzt auch eure Staaten und eure Regierungen zur Verantwortung ziehen und denen das sagen.
Since I work in the Origin Action Fund for Latin America and the Caribbean, this is not part of our scope of work. But what I would say is there needs to be more solidarity towards the Palestinian people. People need to be more vocal.
Ich arbeite für den Urgent Action Fonds Lateinamerika und Karibik. Deswegen gehört das nicht zu meinem unmittelbaren Arbeitsbereich. Aber ich würde schon sagen, dass es mehr Solidarität mit dem palästinensischen Volk geben muss. Und auch mit anderen Menschen in der Region, zum Beispiel im Libanon. Und diese Solidarität muss auch öffentlich ausgesprochen werden. Wir stehen, wie die meisten Organisationen und Bürgerrechtsbewegungen in Lateinamerika, an der Seite Palästinas. Es gab massive Proteste und Solidaritätsaktionen in der ganzen Region. Denn es gibt ein Verständnis dafür, dass das nicht nur ein Problem des Nahen Ostens ist. Es ist nicht nur ein Problem des palästinensischen Volkes. Wir als kolonialisierte Länder verstehen, was das palästinensische Volk durchmacht. Ich will nicht sagen, dass wir genau dasselbe erleben, aber wir verstehen, woher es kommt und wie es sich anfühlt. Und was die Organisationen von uns, den GeldgeberInnen, brauchen, ist, dass wir ihnen weiterhin zur Seite stehen und sie nicht im Stich lassen, wenn sie sich mit anderen unterdrückten Völkern solidarisieren.
What the organizations need from funders is to continue just, you know, being with them and not abandoning them when they are standing in solidarity with other oppressed peoples.
Es fehlt internationale Solidarität. Das gilt nicht nur für die PalästinenserInnen. Auch viele israelische FeministInnen sind enttäuscht darüber, wie wenige FeministInnen sich international mit ihnen solidarisieren. Besonders deutlich wird das beim Thema sexualisierte Gewalt durch die Hamas am 7. Oktober. Mehr Hintergrund dazu gibt es in Folge 1 dieser Podcast-Reihe. Es sind auch Teile der pro-palästinensischen feministischen Bewegung, die zu dieser Spaltung beitragen. Die polarisierten Debatten und das große Leid auf allen Seiten führen dazu, dass für Zwischentöne und Ambivalenzen innerhalb von Organisationen, Parteien und Bewegungen kaum Platz ist. Um Räume für kontroverse Debatten und Allianzbildung trotz unterschiedlicher Positionen zu schaffen, braucht es Partnerschaften und Ressourcen. Viele deutsche Institutionen, politische Stiftungen, zivilgesellschaftliche und staatliche Organisationen haben in den letzten Jahren vermehrt Ressourcen in Zusammenarbeit und Stärkung von feministischen und Menschenrechts-Graswurzelorganisationen im globalen Süden gesteckt. Aber gerade jetzt, wo es diese Ressourcen und Partnerschaften mehr denn je bräuchte, zerbrechen diese lang aufgebauten Beziehungen, oftmals wegen Positionierungen. Manche NGOs möchten kein Geld von deutschen Institutionen mehr annehmen oder mit ihnen assoziiert werden. In anderen Fällen bricht, wie ihr schon gehört habt, die Finanzierung weg, weil die deutschen GeldgeberInnen aufgrund von bestimmten Wordings oder Positionierungen von NGOs die Kooperation aufkündigen. Oftmals stecken hinter diesen Entscheidungen heftige Debatten, die sich innerhalb der Organisationen abspielen. Selten wird das öffentlich sichtbar, wie im Fall der ägyptischen NGO. Klar ist, dass die deutsche Außenpolitik und mit ihr deutsche staatliche oder staatlich geförderte Institutionen in einer Glaubwürdigkeitskrise stecken.
Deutschland hat eigentlich ja immer das Auftreten global, dass sie sich für Menschenrechte einsetzen, für Frauenrechte einsetzen, gegen autoritäre Regime einsetzen, dass sie die internationale Zusammenarbeit stärken, dass sie ja zivilgesellschaftliche und feministische Organisationen stärken und haben auch natürlich gerne anderen Ländern gesagt, was jetzt richtig und falsch ist. Es gab viele Leute, die gerade eben auch, was Deutschlands Rolle anging, glaube ich, viel Hoffnung hatten. Also es gibt ja ganz viele kulturelle Institutionen, politische Institutionen, wie die politischen Stiftungen oder auch das Goethe-Institut oder eben auch ganz viele zivilgesellschaftliche Organisationen, die Vertrauen aufgebaut haben. Da ist ja ganz viel Vertrauensarbeit reingegangen, die so zentral war, um überhaupt was gemeinsam zu schaffen und auszuhandeln. Und ich glaube schon, dass es so einen richtigen Schock ausgelöst hat bei ganz vielen und wirklich einen kompletten Vertrauensverlust bei ganz vielen im globalen Bereich, was Deutschland eigentlich jetzt gerade macht.
Neben den mühsam aufgebauten Vertrauensbeziehungen war auch Deutschlands klares Bekenntnis zu einer feministischen Außen- und Entwicklungspolitik ein wichtiger Baustein für diese internationale Anerkennung, die jetzt auf dem Spiel steht. Seit 2023 gibt es Leitlinien für eine feministische Außen- und Entwicklungspolitik, die vor allem die globale feministische Zusammenarbeit fördern soll.
Auch wenn es feministische Außenpolitik heißt, ist es im ersten Schritt eigentlich nichts, was nach außen nur stattfindet. Also es ist eigentlich eine Umdefinierung unserer Außenpolitik, weil wir sagen, Werte geleitet hat bisher eigentlich, so haben viele so verstanden, wir exportieren unsere Werte und wir bringen die woanders hin, weil wir haben die Menschenrechtsstandards und die nicht, so ungefähr. Und bei der feministischen Außenpolitik ist es nicht so, dass wir was exportieren eigentlich, sondern wir erkennen an, dass wir ziemlich viel Macht in dem globalen System haben. Und damit sich das verändert, müssen wir eigentlich erstmal intern lernen, wo halten wir eigentlich unberechtigterweise mehr Macht als andere? Wo sind eigentlich Ressourcen nicht richtig verteilt?
Bei einer Jubiläumsveranstaltung anlässlich des 45. Jubiläums der UN-Frauenrechtskonvention, kurz vor unserem Interview, hat Xenia Kellner den neuen, unterschiedlichen Ansatz so erklärt.
One of my favorite quotes is, if you have come here to help me, you're wasting your time. But if you've come here because your liberation is bound up with mine, then let us work together. And I think that needs to really be applied to a lot of different levels, moving from just solidarity to really co-liberation and, yeah, shifting power.
Das Zitat klingt im Englischen natürlich griffiger, wie immer. Aber ich würde das mal so übersetzen. Wenn du hierher gekommen bist, um mir zu helfen, dann verschwendest du deine Zeit. Aber wenn du hierher gekommen bist, weil du verstehst, dass deine Befreiung mit meiner verbunden ist, dann lass uns zusammenarbeiten. Das ist ein spannender Satz, weil er die Befreiung als übergreifendes Ziel für internationale feministische Kämpfe in den Mittelpunkt stellt. Dieser Ansatz ist ungewohnt für beide Seiten. Genau deswegen ist der Aufbau von Vertrauen so wichtig. Vertrauen, das gerade dabei ist, wieder zerstört zu werden.
Part of that is building trust and building relationships.
Es gibt viel Misstrauen zwischen feministischen Bewegungen im globalen Süden und im globalen Norden. Wir haben in den letzten Jahren Vertrauen aufgebaut. Aber im vergangenen Jahr ist einiges davon wieder verloren gegangen.
Was dagegen wächst, ist das Selbstbewusstsein bei AktivistInnen im globalen Süden, die immer besser miteinander vernetzt sind und auf der internationalen Ebene ihre Stimmen erheben. Gleichzeitig liegt die finanzielle Macht immer noch eindeutig bei den Ländern im globalen Norden, die mit ihrer Förderung beeinflussen, welche Themen auf die politische Agenda kommen. Die GeldgeberInnen können die Förderkriterien vorgeben. Die EmpfängerInnen im globalen Süden und Norden könnten natürlich auch Geld ablehnen, zumindest theoretisch, sagt Eriks Cortez.
This is a thin line, you know, because we can choose where we take the money from, but the possibility of having this amount of money to donate will also always come from a kind of questionable place. If I
Das ist ein schmaler Grat. Natürlich könnten wir sagen, dieses Geld wollen wir und dieses nicht. Aber letztlich ist es doch so, Geldsummen wie diese kommen zwangsläufig aus irgendwie fragwürdigen Quellen. Es ist ein Balanceakt, denn unsere Region braucht dieses Geld. Die Organisationen, die wir finanzieren, brauchen Geld. Und es geht auch darum zu verstehen, dass diese Mittel aus Ressourcen stammen, die unseren Regionen zu einem anderen Zeitpunkt in der Geschichte gestohlen wurden. Dass dieses Geld jetzt über Spenden und Förderung wieder zu uns zurückfließt, ist eine Art Heilungsprozess. Wir schätzen dieses Bemühen um Wiedergutmachung.
Gleichzeitig macht sich der Urgent Action Fund und andere auch auf die Suche nach neuen Unterstützungsstrukturen und Solidaritäten.
We understand that most of the money comes from the global north, but there are also interesting possibilities of resourcing throughout the global south.
Uns ist klar, dass das meiste Geld aus dem globalen Norden kommt. Aber es gibt auch interessante Möglichkeiten, Mittel aus dem gesamten globalen Süden zu erhalten. Das ist einer unserer Ansätze hier in Lateinamerika. Wir versuchen, unsere Silos zu verlassen. Wir suchen gezielt nach Allianzen außerhalb des feministischen Bereichs, um so mehr Ressourcen für unsere Anliegen zu mobilisieren. Das hat uns sehr geholfen.
So this is something that has definitely helped us.
Während transnationale feministische Allianzen durch die Ereignisse am 7. Oktober und danach auf eine harte Probe gestellt wurden und werden, formen sich neue Bündnisse, die vielleicht regionaler, aber dafür themenübergreifender sind. Was verbindet uns noch? Wie viel Vernetzung und Kompromiss brauchen wir? Und wo können wir neue Wege der Zusammenarbeit finden? Die Antworten, die Xenia Kellner und Eriks Cortez darauf finden, sind gar nicht so verschieden.
Wir arbeiten daran, Solidarität zwischen den einzelnen Bewegungen zu schaffen. Bewegungen, die sich nicht zwingend FeministInnen nennen, aber die zu Themen arbeiten, die uns alle betreffen. Ich glaube, darüber können wir gerade die größte Wirkung erzielen.
Ich glaube, was wir halt sehen, ist, dass es ja einen Zusammenschluss gibt von antioppressiven Bewegungen. Und wenn man sagt, die feministische Bewegung, wenn man sie intersektional und dekolonial denkt, ist eigentlich eine antioppressive Bewegung. Bei der globalen Agenda, gerade mit dem globalen Süden, geht es mehr darum zu sagen, eine feministische Agenda bricht Ungleichheitssysteme, Ungerechtigkeitssysteme auf im Ganzen und beschäftigt sich mit Machtstrukturen und versucht, sie zu verschieben. In meiner Erfahrung, da braucht niemand irgendwie die Hilfe von einer deutschen Organisation oder von Deutschland, um irgendwie besser das zu verstehen, sondern im Gegenteil, da gibt es ein viel besseres Verständnis, wie diese verschiedenen Strukturen zusammenwirken.
Vielleicht ist die eigentliche Frage ja gar nicht, wer ist mit wem solidarisch, sondern was heißt eigentlich Solidarität? Der Begriff geht zurück auf das lateinische Wort solidus. Und das hat ganz viele Bedeutungen. Zum Beispiel dauerhaft, hart, sicher oder vollständig. Am besten trifft es vielleicht der Gedanke einer Haltung, die das Verbindende betont. Verbundenheit mit den Ideen, Aktivitäten und Zielen anderer. Das Bewusstsein dafür, dass unser aller Freiheit miteinander verbunden ist. Alle Episoden von Our Voices, Our Choices und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl hören und abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast@böll.de und empfehlt uns auch gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Ich bin Franziska Walser. Tschüss und bis bald. Au!